Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Beim Haushaltsgipfel der EU konnte Italien noch triumphieren, doch innenpolitisch steht Premier Giuseppe Conte derzeit unter Druck. Die wachsende Zahl von Bootsflüchtlingen sorgt für Unmut in der Bevölkerung und Streit in der Koalition, unser erstes Thema. Um gestiegene Corona-Infektionszahlen und ihre Deutung in Tschechien geht es in unserem zweiten Beitrag. Und zum Ende der Sendung berichten wir über eine umstrittene Reform in Frankreich. Der erbittert geführte Streit um die Ausweitung der künstlichen Befruchtung geht nun aber auf die Zielgerade. Bis mindestens Mitte Oktober gilt in Italien der Notstand. Das haben die Abgeordneten in Rom gerade beschlossen. Die Verlängerung soll nach dem Willen der Regierung die Corona-Bekämpfung erleichtern, wobei die aktuellen Fallzahlen den Fachleuten derzeit wenig Sorgen bereitet. Viel größer ist dafür der politische Druck auf die Regierung durch die erneute Verschärfung der Migrationskrise. Mehr als 12.000 Migranten sind in diesem Jahr bereits nach Italien gekommen, gut 9.000 mehr als im vergangenen Jahr. Perspektiven allerdings kann die Regierung den Geflüchteten, die vor allem aus Nordafrika kommen, nicht bieten. Im Gegenteil, die Lager in Süditalien sind überfüllt und vor allem auf den betroffenen Inseln wie Lampedusa wächst der Unmut in der Bevölkerung. Elisabeth Pongratz ist unsere Italien-Korrespondentin. Frau Pongratz, wie müssen wir uns die aktuelle Situation in den Flüchtlingslagern in Italien vorstellen?
Ja, also Sie haben schon Lampedusa erwähnt, eben diese Insel, wo ein Flüchtlingslager ist, genauso eben aber auch im Hafenort Porto Empedocle auf Sizilien. Und alles, was wir von dort hören und auch sehen, ist, dass viel zu viele Menschen auf einem Platz sind. Schlechte Hygienebedingungen, dann natürlich kochende Hitze, es ist ja sehr, sehr heiß jetzt. Und als ein Beispiel eben da am Porto Empedocle, da ist eben eine Unterkunft für ankommende Migranten errichtet worden, ursprünglich für 110 Menschen. Als dort etliche geflohen sind, am Montag waren es rund 520. Also da kann man sich schon vorstellen, wie das ist. Und hinzu kommt dann natürlich auch immer die Angst vor Corona, dem Virus. Das ist auch das, was den Unmut bei der Bevölkerung noch verstärkt, dass eben etliche infiziert sein könnten.
Wenn wir uns die Lage in den Aufnahmezentren anschauen, dann sind dort in dieser Woche aus sizilianischen Einrichtungen hunderte Migranten getürmt. Rom hat nun die Armee mobilisiert, geschickt. Das hört sich martialisch an. Hat die Regierung die Lage eigentlich noch unter Kontrolle?
Ja, also wenn man den Regionalpräsidenten glaubt und auch den Bürgermeistern vor Ort, hat sie das nicht, weil sie angeblich ja schon vor Tagen oder vor Wochen eigentlich schon auf diese Situation hingewiesen hat. Tatsächlich hat die Regierung Conte, Sie haben es ja eingangs auch erwähnt, sich in den letzten Wochen vor allem eben auf die Reformen, auf die wirtschaftlichen Reformen konzentriert, infolge der Corona-Krise. Die Flüchtlinge waren etwas ein bisschen aus dem Bewusstsein gerückt, obwohl sie eben viel, viel mehr geworden sind. Nun ist aber tatsächlich die Zahl immens angestiegen und auch die Hilferufe haben zugenommen. Also die Frage ist natürlich, wie sie jetzt weiter vorgehen. Das war jetzt eine erste Reaktion und dass man damit noch eben die Lage in den Griff bekommt. Bei den Flüchtlingen, die getürmt sind, waren aber die meisten eben nicht positiv. Das war ja die große Angst, dass es dann unkontrollierbar sich weiterentwickelt. Und Außenminister Di Maio hat ja auch gesagt, es geht nicht darum, dass es nur Migranten sind, sondern auch vor allem wegen des Virus. Da sind die Italiener ja traumatisch quasi von ihrer Erfahrung quasi beeinflusst worden. Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt.
Stichwort Hilferuf. Italien hat vor wenigen Tagen die EU um Hilfe bei der Verteilung der Flüchtlinge gebeten. Was soll Brüssel aus der italienischen Perspektive jetzt genau leisten?
Es geht letztendlich um die Verteilung der Flüchtlinge. Und da geht es ja schon seit Jahren. Also natürlich die Erstaufnahme, da ist ja vor allem Griechenland, Malta und Italien sind die Länder eben, die Migranten um die kümmern. Und nachdem der Strom jetzt wieder zugenommen hat, vor allem über die Route auch aus Tunesien, sind eben viel, viel mehr gekommen. Aber die Verteilung ist umgekehrt. Und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollte eigentlich einen Plan vorlegen für die künftige Migrationspolitik der EU. Wegen Corona ist bisher nichts draus geworden, aber das Problem ist da, wird immer größer und da erhofft sich natürlich Italien endlich eine Lösung und auch, dass diese Probleme auf mehreren Schultern verteilt werden.
Nun hat Italien eine sehr restriktive Flüchtlingspolitik verfolgt, als der Lega-Chef Matteo Salvini das Innenministerium geführt hat. Seit fast einem Jahr ist Salvini mit seiner Lega aus der Regierung verschwunden. Hat sich an der Flüchtlingspolitik dadurch eigentlich etwas geändert?
Es hat sich im Großen und Ganzen einiges geändert. Das zeigt jetzt die Entscheidung von gestern. Da hat die zweite Kammer des Parlaments, der Senat, entschieden, dass die Immunität von Matteo Salvini aufgehoben wird. Es geht da um das Flüchtlingsschiff Open Arms. Damals hatte er eben die Migranten nicht an Land gelassen über Wochen. Und da soll ihm jetzt der Prozess gemacht werden. Er hat schon gleich gesagt, na, das dient ihm nur, dass er quasi noch populärer wird. Aber letztendlich will man das natürlich rechtsstaatlich aufarbeiten. Und auch Innenminister Lamorgese hat ein Reformpaket vorgestellt. Da wurde lange drüber gestritten, aber jetzt hat man sich eigentlich auf die, wichtigsten Punkte geeinigt. Beispielsweise, dass man Millionenstrafen für die Schiffe, also für die Seenotrettungsschiffe, dass man die streicht, dass man den Zugang zum humanitären Schutz erweitern will. Man will auch den Asylbewerbern die Möglichkeit geben, sich bei der Gemeinde zu registrieren. Natürlich in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden. Also da tut sich einiges, es tut sich viel in Richtung, würde ich sagen, Rechtsstaatlichkeit, wie es eben auch vorher war. Und das ist auf alle Fälle eine Linie, die zu beobachten ist.
Gibt es schon Informationen über die zeitlichen Perspektiven dieser Reform, wann die umgesetzt werden könnte?
Also das Entscheidende war jetzt eben, dass man mal dieser Streit, der in der Koalition zwischen dem Partito Democratico und der Cinque Stelle vor allem war, dass man da, ein bisschen die Wogen geklettert hat, sich auf diese wichtigsten Punkte geeinigt hat. Allerdings wird sich der Ministerrat frühestens im September damit befassen und dann noch Ende September finden Regionalwahlen statt in Italien in 6 Regionen, wo die Koalitionsparteien auch teilweise gegeneinander antreten. Also da ist die Frage, wie die Parteien da sich durchlavieren und wie auch die Zeit eben nach dem Sommer bis dahin aussieht, ob dann das Projekt wirklich so umgesetzt wird oder ob es da doch noch Änderungen gibt.
Was könnte diese Reform für die Seenotrettung bedeuten, an der sich ja in der Vergangenheit auch viele nicht italienische NGO beteiligt haben?
Ja, also Italien hat in den vergangenen Wochen immer wieder Schiffe festgesetzt, die Ocean Viking aus Sea-Watch, und hat gesagt, laut Behörden seien die nicht tauglich. Also im Beispiel von Ocean Viking seien viel zu viele Passagiere mitgenommen worden. Das heißt, diese Schiffe durften gar nicht mehr auslaufen. Es gibt aktuell auch kein Seenotrettungsschiff, das unterwegs ist. Ich denke aber trotzdem, dass natürlich die Reform, die Richtung mehr Rechtsstaatlichkeit geht oder so, dass die auf alle Fälle das etwas wieder, wie früher in diese Bahn lenken wird. Aber natürlich immer unter der Voraussetzung, glaube ich, auch dass in der EU, dass es da auch weitergeht in einer Lösung und auch eben diese Probleme oder die Verteilung der Migranten auf mehrere Schultern verteilt werden.
Einschätzungen aus Italien waren das von unserer Korrespondentin Elisabeth Pongratz. Besten Dank nach Rom. Orange und Rot, so haben die tschechischen Behörden die Regionen im Land eingeteilt, um zielgenauer die Corona-Pandemie bekämpfen zu können. Das neue Raster hat die Regierung zu Wochenbeginn vorgestellt, um aber gleichzeitig zu betonen, dass in weiten Teilen des Landes eine grüne, also eine entspannte Lage herrsche. Doch nicht alle folgen dieser Interpretation der Regierung, denn die Corona-Fallzahlen sind zuletzt auch in Tschechien gestiegen. Aus Prag meldet sich Peter Lange.
International steht Tschechien immer noch sehr gut da, besser sogar als die Nachbarn Österreich und Deutschland, die die Corona-Welle doch selbst so gut bewältigt haben. 16.000 Infektionen seit Anfang März, stand gestern 378 Tote in Verbindung mit Corona, das Gesundheitssystem weit entfernt von Überforderung. Aber es gibt eine andere Statistik, die Politik und Wissenschaft nervös macht. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen bezogen auf 1 Million Einwohner. Da liegt Tschechien seit ein paar Tagen mit 25,7 weit vor Deutschland, Österreich, Polen und der Slowakei. Unsere Mitbürger vergessen oft einige Grundregeln, beklagt Jamila Rajova. die leitende Hygienikerin in Tschechien. Sie denken, alles ist in Ordnung und halten sich nicht an die wichtigste Regel, die ich hier noch einmal wiederhole: Distanz. Wochenlang waren es jeden Tag deutlich unter 100 Neuinfektionen. Seit etwa einer Woche sind die Steigerungsraten jedoch erheblich. Am Mittwoch wurden wieder 278 Corona-Fälle registriert. Das Virus ist unter uns. Man sieht, wie es zirkuliert. Man kann sich anstecken, wenn nicht Abstand gehalten wird, oder andere infizieren, wenn man krank ist, aber trotzdem Kontakt zu Freunden und Bekannten hat. Die vergleichsweise hohen Werte gehen auf das Konto von etwa einem Dutzend lokalen Infektionsherden. Den vorerst letzten größeren Ausbruch hat es im Bezirk Prachatice in Südmähren gegeben. Dort sind in einer Firma und ihrem Umfeld bislang 30 Infektionen festgestellt worden. Aber auch Prag gehört seit ein paar Tagen zu den Hotspots, die genauer beobachtet werden. In einem Nachtclub haben etwa 15 junge Leute gefeiert, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Ein Mensch war infiziert. Per Schneeballsystem sind daraus bislang 158 Fälle geworden. Dann haben wir noch lokale Aufkommen, berichtet Zdenka Jagrova, Chefin des Prager Hygieneamts. Zum Beispiel in den hiesigen Ferienlagern. Dort hatten wir 19 Fälle. Dann kommen Prager Kinder aus anderen Ferienlagern im Land zurück, wo es auch Ansteckungen gab. So dass Prag nun die einzige tschechische Region ist, in der die neu installierte Corona-Warnampel auf Gelb steht. Sehr zum Unmut von Zdeněk Hřib. Der Oberbürgermeister von den Piraten misstraut den offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums. Aus meiner Sicht hat Prag nicht mehr Infizierte pro 100.000 Einwohner als andere Regionen, wie etwa Nymburk. Da ist die Situation ähnlich und in anderen Regionen liegt der Wert sogar noch höher. Der Prager OB hat offenbar Sorge, dass die Regierung für die Hauptstadt neue Auflagen verhängt, denn das würde aufs Neue der Wirtschaft schaden und dem Tourismus, der gerade langsam wieder anläuft. Gehen die Ansteckungszahlen weiter nach oben, dürfte diese Sorge nicht unbegründet sein.
Der Streit um die Corona-Infektionszahlen in Tschechien, Peter Lange berichtete aus Prag. Monatelang wurde über sie gestritten, gegen sie demonstriert und schließlich wurde sie auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Prestigeprojekt von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, die Rentenreform, ist auf Eis gelegt. In der Corona-Pandemie hätten nun andere Dinge Vorrang, erklärte der Präsident beim traditionellen TV-Interview zum Nationalfeiertag am 14. Juli. Bei einer anderen Reform allerdings, die ebenfalls in der Bevölkerung umstritten ist, macht die Regierung Druck. Bei einer Sondersitzungswoche mitten in den französischen Ferien debattiert die Nationalversammlung ein neues Bioethikgesetz, das unter anderem den Anspruch auf künstliche Befruchtung für weitere Bevölkerungskreise vorsieht. Schon im vergangenen Herbst hatten die Abgeordneten über das Gesetz zum ersten Mal abgestimmt. In dieser Woche geht es um mehr als 3000 Änderungsanträge. Jürgen König in Paris, was steht nun genau in dem Gesetz nach dem erbitterten Streit zwischen den Parteien und den Parlamentskammern drin?
Also das Gesetz sieht im Kern eine künstliche Befruchtung für alle vor, das heißt für alle Frauen unter 43. Sie sollen sich künftig auf Kosten der Krankenkassen bis zu 6-mal künstlich befruchten lassen können. Damit sollen alleinstehende Frauen sowie lesbische Paare ein Recht auf, wie es hier heißt, PMA, medizinisch assistierte Fortpflanzung erhalten. Die Anonymität der Samenspender soll beendet werden. Demnach würden Samenspender namentlich erfasst und müssten grundsätzlich einwilligen, den künstlich gezeugten Kindern, sobald die volljährig sind, Zugang zur Abstammungsakte zu ermöglichen. Die Einschränkungen, die es bisher gab, sollen im Kern die meisten wegfallen. Das heißt, für eine künstliche Befruchtung muss nicht mehr der medizinische Nachweis der Unfruchtbarkeit erbracht werden und heterosexuelle Paare müssen nicht mehr nachweisen, dass sie mindestens 2 Jahre zusammenleben, ohne dass ihr Kinderwunsch erfüllt wurde.
Warum war bzw. ist der Protest gegen diese Liberalisierung in Frankreich so groß?
Naja, im Kern, weil das neue Gesetz, etwas übertrieben formuliert, das gesamte traditionelle Familienbild Frankreichs berührt. Dagegen wandten sich vor allem gläubige Katholiken. Die Organisation Alliance Vita zum Beispiel, sie sprach von einem zivilisatorischen Dammbruch. Das menschliche Leben werde künftig vermarktet, hieß es. Die Fortpflanzung werde zu einer Dienstleistung degradiert. Die Abschaffung des Leihmutterverbots sei die logische Folge. Das Baby auf Bestellung, das war so ein Schlagwort. Oder auch die Akademie für Medizin gab zu bedenken, Kinder ohne Vater in die Welt zu setzen. Das stelle einen anthropologischen Bruch dar, der nicht ohne Risiko für die psychische Entwicklung eines Kindes sei.
Sie haben das katholische Frankreich erwähnt. Von dort gab es in der Amtszeit von Präsident Hollande auch massive Proteste gegen die Ehe für alle. Ist der Widerstand damals mit den Protesten heute zu vergleichen?
Nein, nicht wirklich. Es gab zwar auch in diesem Fall jetzt lange Bürgerdebatten. Es hat auch an heftigen Demonstrationen nicht gefehlt. Es gab Großveranstaltungen, da wurden Demonstranten mit Dutzenden von Bussen, auch mit Sonderzügen aus dem ganzen Land zum Beispiel nach Frankreich gebracht. Aber diese Proteste hatten am Ende dann doch nicht diesen, sagen wir mal, Erregungsgrad, auch nicht diesen Umfang, auch nicht diese Ausdauer wie die Proteste gegen die Ehe für alle. Vielleicht, weil diese jetzige Reform von der Regierung sehr viel besser vorbereitet und vermittelt wurde. Vor allem aber, so sehen es hier die Sozialforscher, weil sich die Gesellschaft einfach immer schneller verändert. Es hat mehrere groß angelegte Umfragen gegeben. Danach sind inzwischen 65% der Franzosen für die künstliche Befruchtung alleinstehender Frauen. 61% sind auch für die künstliche Befruchtung lesbischer Paare. Das waren 1990 noch 24%. Also diese ganz wesentlich vom katholischen Familienbild geprägte französische Gesellschaft, die gibt es so immer weniger. Der Katholizismus verliert in Frankreich seine grundlegende, gesellschaftlich bindende Kraft doch immer deutlicher.
Das Bioethikgesetz zählte zu Macrons Wahlversprechen 2017, erzürnt aber viele konservative Wähler, die er für eine Wiederwahl dringend braucht. Warum ist ihm diese Reform dennoch dann so wichtig?
Vielleicht, weil er als Arztsohn in einem naturwissenschaftlich geprägten Umfeld aufgewachsen ist. Vielleicht, weil er mit Paul Ricoeur bei einem protestantischen Philosophen in die Lehre gegangen ist. Ganz sicher, weil er das Gefühl hatte, vermutlich auch noch hat, dass dieses Bioethikgesetz einer Mehrheit der Bevölkerung sehr wichtig ist. Weil es ein aus der Ära François Hollande liegen gebliebenes Projekt ist, das seinerzeit ja auch schon viele Fürsprecher hatte. Das darf man nicht vergessen. Präsident Hollande hatte sich dann nach den wochenlangen Kämpfen um die Ehe für alle an dieses Nachfolgeprojekt nicht mehr herangetraut. Macron hat sozusagen diesen Faden wieder aufgenommen und das Projekt soll jetzt zum Abschluss gebracht werden.
Eine große Reform, die größte Reform, die Rentenreform, sie ist vertagt. Stärkt das nun, dass er mit dem Bioethikgesetz auf die Zielgeraden kommt, stärkt ihn das politisch, den Präsidenten?
Also, dass es ihn in besonderem Maße stärkt, das glaube ich eher nicht. Er wird dann sagen, ja, ich habe dieses Wahlversprechen gehalten und das wird ihm schon auch Ansehen zuführen. Aber die Reform des Arbeitsrechts, der Arbeitslosenversicherung, die Bahnreform, die geplante Rentenreform, das waren wirklich spektakuläre Projekte. Im Vergleich dazu wird dieses jetzige Bioethikgesetz doch zumindest inzwischen nur noch eher am Rande wahrgenommen, jedenfalls nicht mit einem solchen Grad an Zustimmung, als dass sie dem Präsidenten besonderes Ansehen einbringen würde.
Und wenn wir auf die Opposition blicken, hilft das der Opposition wieder Kontur zu bekommen?
Das kann schon sein, wobei die Argumente im Grunde genommen seit Jahren ausgetauscht werden. Und ich glaube, für einen künftigen Präsidentschaftswahlkampf oder auch, es gibt ja auch noch Regionalwahlen im nächsten Jahr, da wird man das sicherlich immer mal wieder herbeizitieren. Aber im Grunde genommen sind die Schlachten geschlagen und da sind andere Themen, zumal mit und, man zögert zu sagen, nach der Corona-Krise, denn ist hier dadurch alles andere als vorbei. Aber es gibt jetzt einfach andere Themen aus der Tagesordnung und die werden auch im politischen Kampf deutlich wichtiger genommen werden.
Ein umstrittenes Wahlversprechen von Emmanuel Macron geht auf die Zielgerade. Einschätzungen zum neuen Bioethikgesetz waren das von unserem Paris-Korrespondenten Jürgen König. Besten Dank nach Paris. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.